Primal Compass. Immer wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zurück zum Teil 2. Mit unserem Interview. Wir sind bei dem letzten Teil quasi einmal reingegangen in die ganze Thematik, wie man denn Immobilien innerhalb der Familie verschenken kann, was es da zu beachten gibt. Aber verschenken ist nicht, oder erben, ist nicht die einzige Möglichkeit, Immobilien innerhalb der Familie weiterzugeben, sondern man kann sie tatsächlich auch verkaufen. Da gibt es den ein oder anderen wichtigen Hinweis, wie man das Ganze gestalten kann. Und da würde ich die Frage einfach mal direkt an dich geben, Carsten. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen und wann ist es vielleicht sogar sinnvoller, die Immobilie zu verkaufen, statt sie zu verschenken?
Ja, das ist auch in der Praxis eine wirklich bedeutsame Fragestellung, weil viele in dem Prozess immer davon ausgehen, es gibt immer nur 0 oder 100%, also schwarz oder weiß, entweder voll entgeltlich oder halt unentgeltlich. Aber in einem Übertragungsvertrag kann man auch jeglichen Wert dazwischen nehmen. Das heißt zum Beispiel, wenn es eine Immobilie 400.000 Euro wert ist, dann kann ich natürlich sagen, oder das Elternteil kann natürlich sagen, ich möchte gerne 200.000 Euro bekommen und 200.000 Euro würde ich dir schenken. Und entsprechend, je nachdem, wie man diese Beträge wählt, würde sich natürlich auch der Schenkungssteuerbetrag auch reduzieren. Beispielsweise, ich erhöhe jetzt nochmal den Wert, ich habe eine Immobilie, die ist 600.000 Euro wert, da könnte man sagen, gut, ich möchte 200.000 Euro quasi dafür erhalten, hat das Elternteil, und 400.000 Euro würde ich schenken, dann hätte man auch keine Probleme mit dem Schenkungssteuerfreibetrag. Also, genau.
Okay, also da kann ich auch aus der Praxis sagen, dass es in der kommt häufig mal vor, wenn Kinder von den Eltern die Immobilie eine Immobilie abkaufen, um selbst drin zu wohnen. Das habe ich tatsächlich schon sehr häufig in der Praxis gehabt oder sogar darauf hingewiesen, sage ich mal so, wenn ich bei mir in der Objektbewertung, in der Baufinanzierung was Höheres rausbekomme, als da familiär geregelt wurde, dann bringe ich auch immer oder sage ich auch immer, redet nochmal mit einem Steuerberater darüber, mit einem Notar darüber, dass ihr das so darstellt, dass der Kaufpreis nicht 400.000 ist, sondern halt, wie die Wertermittlung auch sagt, mit ein bisschen Puffer 500.000 und dann festgehalten wird, 100.000 werden geschenkt. Und 400.000 Euro wollen die Eltern halt haben, werden dann finanziert. Das ist nämlich für die allermeisten Banken dann auch so, dass dann, wenn man nämlich schreiben würde, 400.000 Euro Kaufpreis und 400.000 wollen die Eltern auch haben, dann ist das eine 100% Finanzierung. Wenn ich aber sage, 500.000 Euro wollen die Eltern haben, oder ist der Kaufpreis so rum, und 400.000 wollen die Eltern auch ausgezahlt haben und 100.000 erlassen sie sozusagen als Schenkung, dann ist das aus Sicht der meisten Banken keine 100% Finanzierung mehr, sondern halt eine 80% Finanzierung. Und das ist halt für die Finanzierungskonditionen sehr, sehr schön. Kurze Frage an der Stelle, die mir nämlich eingefallen ist. Wie ist das denn? Wir haben wieder den klassischen Fall mit, es gibt nicht nur ein Kind, sondern es gibt 2, 3 Kinder. Und wir haben jetzt folgende Situation. Die Eltern sagen, okay, Kind 1, du möchtest gerne die Immobilie haben und auch selbst drin wohnen und so weiter und so fort. Wir geben dir die für 300.000. Wir haben einen Wert von 500.000. Ja, du kannst auch gerne andere Zahlenbeispiele gleich nennen. Genau, damit hätten wir dir 200.000 geschenkt. Wie du das mit deinen Geschwistern ausmachst, ist dein Bier. Es gibt ja Option 1, das wird im Vertrag festgehalten, du musst die Geschwister auszahlen, weil die auch Anspruch haben. Oder ich hatte es aber auch schon, dass das nicht erwähnt wurde und das Kind 1 dann quasi einfach trotzdem mehr Geld aufgenommen hat, als im Kaufvertrag eigentlich notwendig war, um die Geschwister dann einfach auszuzahlen. Aber das war nicht explizit im Vertrag festgehalten. Ist das dann nicht eine Schenkung oder wird dann da impliziert vom Finanzamt, naja, das steht ja schon irgendwie, auch wenn es nicht explizit im Vertrag steht, geht ja um den Ausgleich, dass nicht ein Kind bevorteilt wird. Wie ist das? Wie wird es gesehen?
Ja, das ist eine sehr praxisnahe Fallkonstellation. Da muss man sich immer an die Grundsätze wieder zurückerinnern, die wir jetzt im ersten Teil ja schon einmal erläutert hatten. Begünstigt ist immer die Übertragung in gerader Linie. das heißt von den Eltern auf die Kinder. Und diese Reihenfolge muss man versuchen einzuhalten. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel eine Immobilie von 400.000 Euro, eine, und aber eigentlich sollen beide Kinder 200.000 Euro bekommen. Ne? Das ist ja quasi so, das ist ja das Problem. Ich möchte nicht, dass beide die Immobilie bekommen, weil ich denke, einer braucht sie vielleicht oder einer möchte selbst dann einziehen oder was weiß ich. Und aber trotzdem sollen beide ja nur 200 bekommen, weil ich ja 400 habe. Dann hatte ich, Gott sei Dank, habe ich den Fall übernommen, also den haben wir nicht beraten. Das ist nämlich genauso abgelaufen. Da wurde die Immobilie, da wurde so getan, als wenn beide Kinder dann die Immobilie bekommen haben und dann hat der, das war quasi, der Bruder hat dann auf seine Schwester, hat ihr dann quasi wieder für 200.000 Euro seine Hälfte verkauft. Und das hat natürlich zwischen, weil das ja ein normaler Verkauf war, zwischen Geschwistern hat das keine Schenkungssteuer ausgelöst. Aber was der Steuerberater vergessen hatte, ist natürlich, dass dieser Vorgang auch nicht von der Grunderwerbsteuer begünstigt ist.
Ja.
Ja. Mhm. Das heißt, auf dem Betrag wurde Grunderwerbsteuer fällig. Denn auch das ist, finde ich, interessant bei Immobilien immer zu wissen, in gerader Linie fällt keine Grunderwerbsteuer an. Das heißt, bei Schenkung nicht und bei Verkäufen, also wenn ich jetzt von meinem Vater eine Immobilie abkaufe, fällt in dem Zugang auch keine Grunderwerbsteuer an.
Da ganz und, kurz, sorry, wenn ich kurz einhake, wir merken uns alle mal Grunderwerbsteuer, Linie und Onkel. Da kommt eine, und Heirat, da habe ich nämlich auch eine sehr praxisnahe Frage, die sehr, sehr oft kommt, wo ich immer ein bisschen blöd dastehe, weil ich einfach nicht, bin kein Steuerberater und immer nicht beantworten kann. Wir halten es im Hinterkopf. Sorry für den Einspruch.
Okay, ja. Wie würde man sowas lösen? Die Eltern würden die Immobilie, die 400.000 Euro wert ist, auf, sagen wir, den Bruder oder auf den Sohn teilentgeltlich übertragen. Also nennen wir, und hätten sie einen Anspruch in Höhe von 200.000 Euro. Das heißt, da würde keine Grunderwerbsteuer und auch keine Schenkungssteuer anfallen. Und dann hätten sie ja mehr oder weniger 200.000 Euro Gegenwert. Und diese 200.000 Euro, ob der Sohn das jetzt letztendlich finanziell zahlt oder nicht, aber auf jeden Fall haben sie ja den Anspruch. Und diesen Anspruch könnten sie ja dann an die Tochter abtreten. Oder halt, wenn der Sohn sogar das Darlehen dann aufnimmt, könnten sie sogar das Geld dann an die Tochter übertragen. Und das wäre quasi, wären das ja auch unterhalb von 400.000 Euro nur 200.000 Euro. Und so hätten beide Kinder quasi 200.000 Euro Vermögenszuwachs, wobei der Sohn natürlich mit einem Haus von 400.000 Euro wert natürlich 200.000 Euro Darlehen hätte aufnehmen müssen.
Okay, also jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wenn ich die Eltern übertragen dem Sohn das Haus für 400.000, im Wert von 400.000 Euro, wollen 200.000 Euro Cash haben, dann haben sie 200.000 geschenkt, 200.000 Cash. Der Sohn nimmt einen Kredit auf für 200.000, gibt das an die Eltern und danach schenken die Eltern das an die Tochter sozusagen, damit jeder 200.000 bekommen hat. Ich kann nicht im Vertrag sagen, hiermit verkaufen wir an unseren Sohn die Immobilie, 400.000 wert, 200.000 wollen wir haben, die 200.000 sollen aber nicht uns gezahlt werden, sondern der Schwester. Das könnte man aber schon auch direkt so machen in einem Vertrag,
doch,
oder?
Genau. Okay. Ja.
Also nicht, dass das Geld erst von Kind an Eltern wieder geht und Eltern wieder ans andere Kind, sondern man könnte das auch in einem Vertrag.
Nee. Okay. Es muss nachher nur eindeutig die Reihenfolge. Der Sachverhalt muss eindeutig geregelt sein.
Okay.
So ist das. Und wenn ich das nachher in einem Vertrag kippe, dann ist das auch unproblematisch.
Das bedeutet aber nochmal, sorry, Torben, das bedeutet aber, ist auch nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, warum das alles zu Lebzeiten vielleicht schon geregelt sein sollte. Ich habe nämlich gerade einen Fall in der Betreuung. Da ist es so, da haben drei Geschwister ein Zwei-Parteien-Haus, ein recht großes, geerbt. Die sind sich auch einig. Schwester will von ihren beiden Brüdern die jeweils das Drittel abkaufen. Das ist alles entspannt. Die sind sich wirklich in allem einig. Vom Kaufpreis, das ist alles super entspannt, haben es sauber gelöst mit einem Gutachter, was ich auch immer sehr empfehle, sodass es da keine Streitigkeiten und alles gibt. Aber genau die haben jetzt ja das Problem, was vielleicht auch noch nicht bisher berücksichtigt wurde, fällt mir da ein, dass sie muss jetzt auf die anderen Anteile Grunderwerbsteuer zahlen, weil sie ja von den Geschwistern das abkauft. War richtig so, oder? Also in dem Moment, wo ich von meinen Geschwistern was abkaufe, muss ich Grunderwerbsteuer zahlen.
Genau. Außer es quasi, man ist ja noch in dem Prozedere einer Erbauseinandersetzung. ne, dann ist das noch nicht so. Aber wenn quasi das Vermögen aufgeteilt ist und ich dann das an meine Geschwister verkaufe, dann fällt auch Grunderwerbsteuer an.
Okay.
Und umgekehrt ist natürlich dann auch, kann ich auch schlecht was schenken, weil wieder der Grundsatz, nur die gerade Linie ist von hohen Freibeträgen gesegnet, schenkt der Bruder an die Schwester, gelten wieder nur 20.000 Euro.
Okay, ja, Tom, bevor ich meine noch, eben eingeworfene Frage mit der Grunderwerbsteuer
einige wenige Onkel Minuten stelle. Noch behalten. Die Zusammenfassung von dir eben, also dass man quasi 200.000 Darlehen aufnimmt, das an die Eltern zahlt und die dann da quasi das andere Kind mit ausbezahlen, leuchtet mir komplett ein. Ich habe in der Hinsicht aber auch schon von Verkäuferdarlehen gehört. Also es macht ja eben in dem Falle Sinn, dass wenn die Tochter auch oder das andere Geschwisterteil, ich weiß gerade nicht mehr, wie du es genau benannt hast, Kind A bekommt das Haus und 200.000 geschenkt, 200.000 gehen an die Eltern über ein Darlehen, damit die Eltern die 200.000 an Kind B ausschütten können und beide haben 200.000 bekommen. Dafür macht das ja Sinn, weil vermutlich Kind A keine 200.000 liegen hat. So, es gibt aber auch die Verkäuferdarlehen. Das kann ja in anderen Konstellationen sinnvoll sein, oder, Carsten? Also wie funktioniert das grundsätzlich und was sind vielleicht so Vorzüge, wenn man einen Verkäuferdarlehen?
Ja klar, also ein praktisches Beispiel ist, die Eltern wollen quasi eine Immobilie auf die Kinder übertragen, aber eigentlich wollen sie auch nicht jetzt, eigentlich sollte die Immobilie mal die Rente sein. So, und das heißt, die Immobilie hat 400.000 Euro. Oder sagen wir, sie haben zwei Immobilien und sagen wir, eine soll geschenkt werden für 400.000 Euro und da ist noch eine zweite Immobilie von 400.000 Euro und das sollte eigentlich die, da haben die Eltern fest eigentlich mit für die Altersvorsorge geplant, mit dem Gegenwert. Und manchmal macht ein und dann würden sie halt diese, also würde man eine Immobilie voll entgeltlich, also an das Kind veräußern, hätte den also folgende Vorteile. Fällt ja keine Grunderwerbsteuer an, hatten wir gerade schon mal. Und das macht insbesondere bei den Immobilien Sinn, die schon durch die Eltern voll abgeschrieben sind. Das heißt, wenn ich jetzt quasi eine Mietsimmobilie schon 50 Jahre im Besitz habe oder vielleicht durch Sonderabschreibung oder eine Betriebsimmobilie, da ist 33 Jahre oder auf jeden Fall, wenn kein AFA-Volumen mehr da ist, kann man mit so einem Verkauf einen sogenannten AFA-Step-Up machen. Das heißt, wenn die Eltern die Immobilie, sagen wir, schon über 10 Jahre halten, dann können sie die ja steuerfrei verkaufen. Und wenn der steuerfreie Verkauf erfolgt an das Kind, dann müssen die Eltern keine Einkommensteuer auf den Gewinn zahlen, weil es nach § 23 steuerfrei ist. Es fällt keine Grunderwerbsteuer an. Mhm. Aber die Kinder generieren durch diesen Verkauf natürlich neues Abschreibungsvolumen. Also können die Immobilie wieder neu abschreiben. Und dadurch macht man natürlich einen steuerlichen Vorteil, generiert man. Und weil die Kinder ja häufig alle Zinsen, die man an die Bank zahlt, sind meines Erachtens ein Zins zu viel. Also gerade wenn man in solchen Konstellationen, wenn die Eltern nicht unbedingt auf diese 400.000 Euro angewiesen sind, sofort, macht es natürlich keinen Sinn, dass da mit einem Darlehen hantiert wird von der Bank. Sondern würden die Eltern sagen, okay, ich verkaufe dir die Immobilie für 400.000 Euro und gewähre dir gleichzeitig ein Darlehen. Ne, du kannst es dann bei mir abstottern. Ist auch eine attraktive Lösung. Weil ja das, die Eltern können ja zum Beispiel sagen, wir warten jetzt 10 Jahre wieder ab und dann könnten sie ja wieder immer Teil des Darlehens auch erlassen. Das heißt, man hat das wirklich, es ist sehr variabel gestaltbar und in der Praxis wichtig zu wissen ist, man muss auf jeden Fall einen Zins vereinbaren. Bei einem Verkäuferdarlehen geht das Finanzamt davon aus, es muss ja eigentlich Grundsatz Fremdüblichkeit. Und das heißt, idealerweise hat man ein Vergleichsangebot von der Bank, ne, dann würde man den Zinssatz zugrunde legen. Aber auf jeden Fall geht das nicht mit 0%, das wäre das Ungünstigste, weil das Finanzamt daran sagen könnte, das Darlehen ist gar nicht richtig durchgeführt, sondern es war auch eine Form einer Schenkung. Ne? Und das wäre quasi, deswegen, wenn man mit einem Verkäufer Darlehen hantiert, auf jeden Fall ein Zins. Und wenn man einen zu niedrigen Zins vereinbart, dann ist nur die Differenz zwischen dem eigentlich echten Zins und dem niedrigen Zins, das wäre nur gegebenenfalls Schenkungssteuer behaftet,
das heißt,
oder
Schenkungssteuerdarlehen nehmen die Eltern
aber
den Part der Bank ein, und wenn man da auf Nummer sicher gehen möchte, holt man sich das beste Vergleichsangebot, genau, was man findet, so von seinem unabhängigen Finanzierer des Vertrauens, der ein paar Banken vergleicht, und dann nimmt man das günstigste, ja, da raus, speichert sich das ab, und dann kann man quasi sich an diesem Zinssatz orientieren, und den nehmen die Eltern dann quasi auch an, und das Ganze hält man dann im Idealfall, genau, schriftlich einfach fest und kann es dann alles nachweisen, es ist sicher, und wenn dann eine Rate, genau, vereinbart wurde und nach 10 Jahren hat man ein bisschen was natürlich dann getilgt, dann ist ja auch wieder, ne, wie du eben schon sagtest, sind ja wieder 400.000 frei bei einem direkten Kind, je nachdem, was dann noch offen ist, kann man einen Teil davon dann erlassen in Form von Schenkung, und dann ist das Darlehen im Best Case auch schon nach 10 Jahren abgezahlt. Hm?
Genau.
Kurze Zwischenfrage, müssen die Eltern die Zinseinnahmen dann versteuern?
Ja, einmal nochmal kurz zu dir, Torben. Der Zinssatz in einem Vergleichsangebot, der ist meistens, unterstellt immer eine Besicherung im Grundbuch. Ne, das kann Fridolin ja wahrscheinlich in der Fürhausterfinanzierung. Ja. Deswegen muss der Zinssatz, weil man ja die Eltern will ja keine Eintragungskosten, ja, verursachen, ja, sollte der Zinssatz ein bisschen höher sein als, okay, der Vergleichszinssatz, den man sonst bei der Bank bekommt. Und die Zinsen, die die Eltern quasi von dem Kind bekommen, da gilt ja das Zuflussprinzip. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die Zinsen sollen ganz am Ende erst gezahlt werden, müssten auch Zinsen nicht versteuert werden. Dann wird sich ja quasi der Anspruch einfach also die Forderung der Eltern wird dann einfach immer weiter anwachsen. Sollten Zinsen wirklich gezahlt werden, unterliegen sie normalerweise, greift ja dann sonst jedenfalls die Abgeltungssteuer, ja, Kapitalsteuer von 25%. Das gilt aber bei Darlehen zwischen nahen Angehörigen gilt das nicht, sondern die unterliegen auch bei den Eltern dann für den quasi dem normalen Steuersatz unterliegen.
Ja, ja.
Okay.
Also der normalen Einkommenssteuer bei den Eltern, die Zinsen. Wenn sie gezahlt werden, also Zuflussprinzip.
Genau, das heißt, wenn halt gesagt wird, das ist erst am Ende alles auf einmal
gezahlt. Passt dein Beispiel jetzt rein, Frido. Ansonsten hätte ich schon...
Okay. Dafür... Meine Frage, mehr oder weniger, aber ich glaube, sonst driften wir von dem Thema eben zu weit weg, weil das ist eigentlich nochmal eins zurück. Und zwar war die Frage folgende: Ich habe, das gibt es in zwei Konstellationen. Wir haben ja schon gesagt, in gerader Linie keine Grunderwerbsteuer, bedeutet also, wenn der Onkel einem das Haus verkauft, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, da muss man Grunderwerbsteuer zahlen. Jetzt haben aber die Eltern verkaufen ans Kind und Kind, also plus Ehefrau, ja, also einen Sohn plus Ehefrau, sagen wir jetzt mal, und die beiden sind nicht verheiratet und verheiratet. Inwiefern sind das Unterschiede bei der Grunderwerbsteuer? Also Variante 1. Variante 1 nochmal. Weil das ist tatsächlich ein häufiges Thema in der Praxis, das ich habe, dass ich da, die Leute sind, die meisten sind sich dann sicher, das ist so und so und so und so. Ich sage immer, ich habe keine Ahnung, sie müssen das einplanen, ob da jetzt der Ehegatte Grunderwerbsteuer zahlen muss, wenn das die Immobilie von den Schwiegereltern ist, oder wenn man halt nicht verheiratet ist. Dann bin ich mir relativ sicher, dass das so ist. Aber wie ist das, wenn man verheiratet ist? Muss da der Angeheiratete sozusagen auf seinen Anteil trotzdem Grunderwerbsteuer zahlen? Wenn du die Frage gerade nicht ad hoc beantworten kannst, ja,
genau,
kein Thema.
Habe ich nicht so 100% parat. Was gilt, ist ja in gerader Linie, da fällt keine Grunderwerbsteuer an, und die Grunderwerbsteuer, die ermittelt auch quasi nach Bruchteilen. Also man könnte dann auch für die Hälfte jedenfalls grunderwerbsteuerpflichtig sein. Und zwischen Ehegatten fällt auch keine Grunderwerbsteuer an. Also, das heißt, wenn der eine Ehegatte quasi an den anderen Ehegatten verkaufen sollte, dann fällt auch keine Grunderwerbsteuer. Nicht hundertprozentig sicher. Ich gehe davon aus, dass dass quasi für die Hälfte, die Schwiegertochter kaufen würde dann Grunderwerbsteuer zahlen. Also, wäre Grunderwerbsteuerpflichtig.
Okay. Ja, alles gut. So oder so, auch wenn wir jetzt hier keine 100% ja. gesicherte Antwort haben, ist das Wichtigste ja, dass man mal den Denkanstoß ja. an viele weitergibt. Weil auch das ist so ein Punkt, den viele immer nicht so beachten. Ja. Und sich da dann nicht informieren, dann nachher
unter Umständen ja relativ das böse häufig, Erwachen haben. Genau. Werte, Immobilie und ne, haben mit so ein paar Zahlen umhergeschmissen. Wie berechnet man denn aber konkret den Wert einer Immobilie? Frido, du hattest jetzt schon eingebracht, in manchen Fällen kann es sinnvoll sein, Gutachter zu Rate zu ziehen. Wie wird das sonst so gemacht? Was gibt es da so für geläufige Verfahren, sage ich mal?
Soll ich übernehmen oder
möchtest du? Du darfst gerne übernehmen, weil ich so bei dem Finanzamt kann ich das nicht so sicher beantworten wie du vielleicht.
Ja, ja. Okay. Es ist ja in Deutschland ist ja nichts nicht geregelt, ja, und deswegen werden solche Fragen im Bewertungsgesetz, also es ist ein richtiges Gesetz, wie man sowas eigentlich ermittelt. Also für quasi erbschaftssteuerliche oder schenkungssteuerliche Zwecke. Und es gibt eigentlich drei Verfahren, die dort angeführt werden. Das ist einmal ein Vergleichswert. Also wenn es einen ähnlichen Verkauf gibt, zum Beispiel hier in der Straße, dann würde man einen Vergleichswert ansetzen. Da gibt es das ist relativ einfach zu ermitteln. Man gibt das beim GAG, das ist der Gutachterausschuss. Jetzt hier in Niedersachsen, das ist der gute GAG Niedersachsen. Es gibt mal ja auch GAG Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und dann kann man so eine Einzelauskunft quasi da abfragen. Also da wird dann auch in vier Stufen werden dann quasi so Eckdaten wie Wohnfläche, Adresse etc. abgefragt. Und dann sagt auch quasi der Gutachterausschuss, gibt es eigentlich Vergleichsgrundstücke in der Region, ne, die irgendwie vergleichbar sind? Und dann gilt erstmal dieser Wert, der quasi da rauskommt. Das haben wir, das ist in, ja, ich sag mal, wir rechnen ja. das natürlich ein bisschen höher ab, aber eigentlich ist das in 5 Minuten, ist das erledigt, ne? Dann gibt es noch quasi den sogenannten Ertragswert, da braucht man ein bisschen mehr, da werden die, da wird die Netto-Kaltmiete, die ich mit dem Objekt erzielen kann, das gilt auch zum Beispiel bei Geschäftsbauten etc. oder bei Mehrparteienhäusern, da wird die quasi die Miete kapitalisiert. Ja, man fragt sich dann die nächsten 20 oder 30 Jahre Miete, die ich quasi erzielen könnte. Welchen Preis hat das jetzt, wenn ich jetzt diese Chance auf Mieten erwerben würde? Und das macht man in so einem sogenannten Ertragswertverfahren. Und dann gibt es noch das Sachwertverfahren. Das ist quasi so ein Auffangbecken. Wenn gar nichts anderes geht, dann versucht man anhand des Bewertungsgesetzes die eigentlichen Herstellungskosten zu rekonstruieren. Da muss man dann so den Gebäudestandard festlegen und dann wird geguckt, wie viel könnte eigentlich dieser Bau jetzt wert sein, wenn man das jetzt nochmal in dem Standard, abgerockten Standard vielleicht neu bauen würde. Das nennt sich dann Sachwert. Und wenn man dann einen von diesen Werten hat, dann ist das erstmal das, was im Bewertungsgesetz quasi als Wertverfahren, Bewertungsmethode vorgegeben ist. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, über einen Gutachter einen niedrigeren Wert nachweisen zu können. Ja. Mhm. Und häufig ist es so, dass gerade so Ertragswerte etc., die werden mit 5,5% kapitalisiert. Also, ich sag mal, das ist ein bisschen technisch jetzt, aber die führen zu relativ hohen Werten. Genauso wie vielleicht, wenn ich jetzt gerade Vergleichswerte habe, die jetzt quasi gerade jetzt gehen ja die Immobilienpreise, ich denke, das ist bei euch in der Region ja genauso, gehen ja mit die Immobilienpreise runter und wenn der Vergleichswert vor 2 Jahren ist, dann sind die Werte natürlich auch zu hoch. Und dann sieht das Bewertungsgesetz auch vor, dass ich quasi mit einem Sachverständigen einen niedrigen Wert quasi durch so ein Kurzgutachten dann nachweisen kann. Und das erkennt auch das Finanzamt dann an. Also es geht nicht, der vereidigte Sachverständige ist nicht der Immobilienberater, also der Immobilienmakler. Das muss schon richtig, die sind schon richtig sachverständig. Also,
okay, passt. Das heißt,
oder der lokale Gutachterausschuss hat auch jede Stadt. Ne?
Ja, okay, also wir haben es tatsächlich auch in einem beziehungsweise Familie meiner Frau auch so gemacht. Die haben dann einen vereidigten Gutachter berufen, bevor es darum, oder geholt, um Wertermittlungen zu machen, bevor es irgendwie darüber gesprochen wurde, wer wie was kriegt mal, bevor sie das dann halt geregelt haben, sage ich jetzt mal schon vorzeitig. War sehr gut. Ist auch einfach mal gut, einen Eindruck zu bekommen. Gut ist dann auch immer die Frage, für wen brauchen Sie denn das Gutachten? Wollen Sie verkaufen oder wollen Sie im Finanzamt das zeigen? dann wird das also, immer ein bisschen. Aber es ist auch immer die Frage, ganz ehrlich, wie machst du das? Das ist so wie, sorry, kurz um zu Ende zu bringen, das merke ich auch in der Baufinanzierung, wenn ich dann, es kommt jemand zu mir, gibt eine Immobiliendaten, ich mache eine Wertermittlung, wir haben da 3-4 verschiedene Anbieter, die wir die machen können und je nachdem, welche Bank es am Ende wahrscheinlich wird, nutzen wir halt den einen oder den anderen. Da kommen schon mal unterschiedliche Sachen raus und dann gebe ich den Wert halt durch und sage, naja, hier Kaufpreis 500.000, ich komme so auf 380.000, 400.000 Wert bei dem einen Bewertung, bei der anderen nur auf 250. Und dann kommt immer der erste Satz, ja, aber hier gibt's ja nichts. Das ist, kann gar nicht sein. Und dann, ja, okay, was machst du denn jetzt? Ja, kann ich nicht ändern. Das ist halt immer die Frage. Naja, genau. Deswegen, ist deine immobile Wert, ist einfach schwer zu sagen. Es gibt so viele verschiedene Bewertungsmethoden. Ist auch immer die Frage, inwiefern zählt auch der gegebenenfalls ideelle Wert rein. Ne? Also sind wir mal ehrlich, eine Immobilie auf Sylt, so ein Haus auf einer Düne hat keinen Wert von 15 Millionen, wenn du mal ganz ehrlich bist. Aber die Leute zahlen es und deswegen hat es irgendwo dann doch einen Marktwert vielleicht von 15 Millionen. Aber Sachwert kommen wir im Leben nicht da drauf. Also.
Hey, genau. Ja. Also ich sehe es auch immer so, dadurch, dass die Immobilien, meistens sind ja die Werte, mit denen man rumhantiert, dann doch hoch. Also da können natürlich auch enorme Sprünge sein. Also ich sag mal, eine normale Immobilie, 400.000 Euro ist ja heutzutage gar keine Größenordnung mehr. Ja. Und wenn ich einen Gutachtenwert erstellen lasse, kann sein, dass da locker 100.000 Euro dazwischen liegen. Also wir reden ja nicht mehr über Werte von 160 und 140.000, sondern da wirklich große Summen, die dann auch in große Summen können halt auch große Steuerlasten quasi auslösen. Und deswegen und auch losgelöst, selbst wenn man hat kein Steuerthema, können große Summen auch einen großen Streit verursachen. Wenn das eine Kind nämlich denkt, dass das Haus ist 400.000 wert und die Eltern rechnen aber insgesamt nur mit 250, dann fühlt sich das eine Kind auch ungerecht behandelt, wenn das quasi dann ohne Immobilie dann dasteht. Und so ein Immobiliengutachten, das kostet letztendlich wie so ungefähr 1.500 Euro, vielleicht 2. Das ist eigentlich, wenn man dann mehrere in Auftrag gibt, dann wird es dann vielleicht manchmal auch ein bisschen günstiger. Auf jeden Fall ist das eigentlich immer gut angelegtes Geld, weil das Finanzamt nimmt halt das eigentlich auch als gute Basis. Und die Sachverständigen, da gibt es natürlich eine kleine Färbung, das ist, gebe ich schon zu, aber ansonsten sind das schon vereidigte Sachverständige, die bleiben schon im realitätsnahen Korridor,
sagen wir mal so. Das auf jeden Fall. Ganz kurz, eine Frage. Ich weiß nicht, ob du da ad hoc eine Lösungsidee hast. Ich habe nämlich mal, es gibt einen Fall aus München. Ich sag mal, die Geschichte habe ich schon in diversen Zeitschriften gesehen, von Spiegel über Zeit, über Fokus. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat diese Geschichte von dieser Familie schon mal gebracht. Das ist ein Lehrer-Ehepaar, die in den, glaube 80er waren, eine schöne Stadtvilla in München gekauft haben, zu damals einem guten Preis, weil München war in den 80ern noch nicht so teuer. Und die haben 2 Kinder, die sind jetzt, haben selbst schon Kinder, also dementsprechend Enkel, die Eltern sind in Rente oder Pension und haben jetzt das Problem, dass diese schöne Villa 10 Millionen wert ist. Und die haben ein Riesenthema, weil die Kinder würden sie nehmen, die würden sich auch einig werden, dass sie sich teilen, dass jeder die Hälfte hat, haben aber das große Problem, dass sie sich die Erbschaftssteuer nicht zahlen oder die Schenkungssteuer. Es ist ja dann, oder? Du hast ja gesagt, es gibt so keine Schenkungssteuer, sondern es ist immer Erbschaftsgesetz, aber Steuergesetz, aber das ist echt ein Thema, weil die können die Immobilie nicht übertragen, weil sie wäre dann eigentlich weg oder die Kinder müssten einen riesen Kredite aufnehmen, würden aber keine Mieteinnahmen bekommen aus der Immobilie, weil die Eltern ja noch drin wohnen bleiben sollen. Das ist ein Riesenthema. Hast du ad hoc irgendeine spontane Idee, wie man sowas lösen kann? Natürlich darauf hoffen, dass die Eltern noch 40 Jahre leben und man jedes Jahr, jeder Elternteil jedem Kind eine Million überträgt, weil jedem die Hälfte gehört. Aber ja, müssten sie ja noch 50 Jahre sogar leben nach der Rechnung.
Ja, also ich...
Schwierig.
Also ich sag mal, mit den besprochenen mit den besprochenen Grundsätzen könnte man natürlich gucken, dass man die Immobilie quasi auf mehrere Kinder gleichzeitig verteilt, ne, oder die Enkel noch mit reinnimmt, dann hätte man quasi die Freibeträge würde man ja, also man hat ja pro Kind 800.000 Euro, wenn den Eltern das quasi zu gleichen Teilen gehört, die große Immobilie.
Ja.
Das heißt, wenn man möglichst viele Kinder, möglichst viele Enkel mit als so eine Art GbR mit reinnimmt, dann würde man ja quasi schon mal die Freibeträge relativ hoch mit ansetzen. Also ich sag mal, die Summe der Freibeträge, die man ausnutzen könnte, wäre dann ja möglichst hoch. Mhm. Ansonsten gibt es noch von der Erbschaftssteuer gibt es so eine Sondervorschrift für Großerwerbe, wenn man dann quasi den Beschenkten überfordert. Das ist aber schon, ich sag mal, ich will es nicht unerwähnt lassen. Ja, das ist eigentlich für, ich glaube, für Großerwerbe ab 26 Millionen. Mhm. Aber ansonsten müsste man eigentlich mit unseren bestehenden Grundsätzen, Teilentgeltlichkeit wäre ja das eine.
Mhm. Ne?
Und dann gucken, dass man möglichst viele Freibeträge
kann man nicht, kann man nicht in der Situation
einen möglichst großen Erwerb
noch mit einem Nießbrauch spielen? Ja.
Genau, Nießbrauch wäre natürlich auch in dem Zusammenhang, wenn das eine vermietete Immobilie ist oder ein Wohnrecht, ja, wäre quasi,
um den Wert zu drücken,
wäre richtig? Auch eine Wahnsinnskomponente. Also das, genau, um den Wert zu drücken. Ich hatte mal beim Nießbrauch, damit man mal so eine Relation hat, hatte ich mal so einen im Vorgang mal so eine Wertermittlung mal durchgeführt, damit man mal ein Gefühl dafür hat. Das Nießbrauch, ihr müsst euch das vorstellen, je länger der das Nießbrauch hat, je länger der noch lebt, desto größer wird der Wert des Nießbrauchs, desto mehr Mieten bekommt er letztendlich, ne? Oder desto länger ist ja quasi die Nutzungszeit. Ja, beim Wohnrecht ist es wenigstens genauso berechnet. Und da gibt das Bundesministerium für Finanzen jedes Jahr, weil sich ja die Lebenserwartung ändert, gibt quasi immer so eine Tabelle. Da steht ja immer Mann und Frau. Ist ja, leider ist das ja unterschiedlich, ja. Und da gibt es dann so eine Tabelle und dann sagt man vollendetes Lebensjahr, durchschnittliche Lebenserwartung von dem Jahrgang, wie viel Restjahre sind dann noch da? Und darauf berechnet man dann das Nießbrauch. Klingt jetzt alles, das ist ja früher, so im Steuerberaterexamen konnte man das richtig, muss man das richtig mit Taschenrechner dann berechnen. Heutzutage geht man einfach online rein, schreibt man auch Nießbrauchrechner, ne, oder Wohnrechtrechner und dann kann man da, das ist so einfach jetzt da zu ermitteln. Ich habe die auch überprüft, jedenfalls den Nießbrauch, also www.nießbrauchberechnen.de, mache ich jetzt keine Werbung für, weil ich da kein nichts mit zu tun habe, aber der rechnet auf jeden Fall richtig. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel 60 Jahre alt bin, weiblich, dann habe ich eine monatliche Miete von 1.000 Euro erziele, also 12.000 Euro im Jahr, die Netto-Kaltmiete. Dann ist es so, dann würde der Nießbrauchswert schon 165.000 Euro betragen. Ich habe mal gedacht, so 1.000 Euro, das ist ja so eine, weiß ich, knapp eine 100 Quadratmeter Wohnung, 110 Quadratmeter, würde vielleicht so 400.000 Euro in der Anschaffung kosten. Dann sind von den 400.000 sind schon 165.000 Euro durch einen Nießbrauchswert abzuziehen, wenn die Mutter zum Beispiel 60 Jahre alt ist. Also es ist fast die Hälfte. Also es ist ein riesen Anteil.
Wert, ja. Ja. Und wie ist das mit, ist es beim Wohnrecht dann auch so? Das heißt, wenn jemand ein Wohnrecht einträgt, und jetzt wollen wir bei dem Hausbeispiel von eben zu bleiben, das hat dann einen Wert von mir aus von 300.000, ja, oder ja, ich hoffe eigentlich mehr, aber sagen wir mal, es hat einen relativ hohen Wert, einfach das Wohnrecht und die Wohnrechtsinhaber versterben beide, dann ist das auch so wie beim Nießbrauchrecht, das wird dann nicht mehr versteuert irgendwie, weil gesagt wird, die sind jetzt da vorzeitig laut Tabelle verstorben, weil warum auch immer, dann hat man, dann ist das, okay, entfällt das. Das heißt, das wäre dann durchaus dann eigentlich so die mit eine der im Gesamtkonstellation Lösung für mein Beispiel von eben, die müssten dann quasi die Freibeträge auswählen plus das Wohnrecht rein, also alles reinhauen, was irgendwie geht. Am Ende des Tages werden sie trotzdem, je nachdem, irgendwann Steuer zahlen, aber man
was kann würdest
man
du denn, ein bisschen was würdest mal du denn, Carsten, jemanden empfehlen, der jetzt entweder durch den Podcast dazu inspiriert wurde oder überhaupt in der Situation ist und sich Gedanken darüber macht, yo, ich müsste das Thema eigentlich mal angehen. Was wären denn so die ersten Schritte, die du empfehlen würdest?
Ich Ja, meistens ist ja derjenige, der jetzt diesen Podcast hört, ist ja der hofft, was zu bekommen. Ne? Der müsste dann seine Eltern ansprechen. Und Immobilien sind ja immer nur ein Thema, aber insgesamt wäre es natürlich erstmal, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt und eine Zielvorstellung, die Eltern müssen eigentlich eine Zielvorstellung entwickeln, wie möchten sie, unter welchen Rahmenbedingungen möchten sie eigentlich altern? Also möchten sie als Sicherheit immer die Immobilie haben? Wieder dieses Thema, möchte das Vermögen? Also schenkungssteuerlich geht es eigentlich immer ums Vermögen, ja. Kann ich mich wohl schon vom Vermögen trennen? Reicht mir das Nießbrauch? Kann ich beides abgeben? Das heißt, gedanklich muss dieser Fahrplan, wie ist das bei mehreren Geschwistern, ja, wie kann ich da vielleicht Ausgleich schaffen? Wie ist das jetzt mit Stiefkindern? Oder wie ist das Vermögen voll sortiert zwischen Vater und Mutter? Und wenn ich da ungefähr eine Zielvorstellung habe und ich weiß, okay, davon würde ich mich jetzt gerne trennen und das andere möchte ich gerne noch halten oder dann ist der Schritt eigentlich mit diesen Vorbelegungen geht's idealerweise zum Steuerberater, zu einem guten Steuerberater. Ja? Und der würde dann quasi das steuerliche Konzept. Manchmal gibt es auch Sachen, die beißen sich, das gibt es auch häufig in der Praxis, aber dann kennt man zumindest die Rahmenbedingungen und dann kann man auch entscheiden. Aber ich erlebe halt immer wieder in der Praxis, dass die Leute kommen und sagen, ich soll etwas steuerlich optimieren und dann fange ich an nachzufragen und dann stellt sich bei den Eltern heraus, sie sind sich noch gar nicht so sicher, ob sie eigentlich, dann mache ich die Optionen auf, vollentgeltlich, unentgeltlich, teilentgeltlich, und dann sind sie sich gar nicht mehr ganz so sicher, was wollen sie eigentlich und wie ist das mit den, so, und dieser Schritt, der muss eigentlich, und den kann jeder zu Hause mit seinen Eltern und seinen Geschwistern, ich würde quasi alle mit reinnehmen ins Boot, quasi vorbesprechen und dann würde man mit einem Steuerberater gucken, dass man das Beste macht daraus. Also, keiner will ja zu viel Schenkungssteuer zahlen. Also das macht meistens keinen Sinn.
Die Weihnachtsfeiertage nahe, weil da kommt man mal alle zusammen. Das sollte man aber vielleicht bei dem Thema vermeiden, sonst fühlt es sich immer so ein bisschen an. Man möchte sich selber beschenken, derjenige, der das Thema vielleicht anbringt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass auf jeden Fall es sinnvoll ist, sich frühzeitig zu Lebzeiten von warmer Hand zu warmer Hand darüber auszutauschen. Da man einfach den Faktor Zeit auf seiner Seite hat, dadurch, dass man alle 10 Jahre erneut schenkungsfrei Beträge ausnutzen kann oder ausschöpfen kann, gerade bei größeren Vermögen oder wenn es weniger Geschwister gibt, sehr sinnvoll. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, es gibt nicht nur Immobilie ist weg oder Immobilie ist da, sondern man kann auch dazwischen Lösungen finden. Ihr erinnert euch an das Beispiel Apfel, Baum und so weiter, wem gehört was? Mhm. Und wir haben verschiedene Freibeträge, je nachdem, in welchem Verwandtschaftsgrad man zueinander steht. Und es gibt auch ganz einfach gesprochen, einige Tools im Internet, sei es jetzt der Nießbrauchrechner oder irgendwas dergleichen, wo man sich einen ersten Einblick verschaffen kann. Man kann die Schenkungsfreibeträge googeln und man ist eigentlich am besten aufgestellt, wenn man früh anfängt, aus finanzieller Sicht und natürlich auch privat, wenn noch beide Elternteile da sind. So würde ich das Ganze einfach mal zusammenfassen. Es gibt natürlich noch sehr viel Individuelleres, wenn es mehrere Immobilien gibt, wenn es noch irgendwelche Konstellationen gibt, mehr Geschwister oder irgendwelche Sonderfälle, aber dafür ist und bleibt halt einfach ein Steuerberater, Ansprechpartner Nummer 1. Aber das wäre es einmal so zusammenfassend. Aber du hast noch was zu ergänzen, Frido.
Ja, und zwar habe ich tatsächlich gerade nochmal kurz das Internet bemüht, ehrlicherweise, um diese Frage nochmal nachzugehen, die ich eben gestellt habe. Das Erste, was ich so, oder sag mal, nach meiner kurzen laienhaften Recherche kam raus, der Schwiegersohn, also eine Konstellation, Eltern wollen ein Kind ihre eigene Immobilie verkaufen. Das Kind zahlt wegen gerader Linie natürlich keine Steuern. Ob jetzt der Schwiegersohn zahlt oder nicht, ist erstmal völlig irrelevant. Das muss jemand der davon Ahnung hat, nochmal klären. Aber was natürlich dann als Idee mir auch direkt aufkam, ist, theoretisch könnten ja auch die Eltern erstmal das Ganze ans Kind nur verkaufen und das Kind verkauft dann an den Ehegatten wiederum die Hälfte, weil das ist ja dann steuerfrei. Ja. Oder? Also soweit das noch, ne? Haben wir ja gelernt. Das heißt, ja. Ich sag mal, mit dem Umweg wäre man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn man das so löst, quasi dann Zug um Zug.
Ja. Schöner Punkt,
wäre wahrscheinlich den ich
noch vergessen habe, einen Satz wollte ich noch ergänzen. Ja. Nutzt den Nießbrauch, wenn es geht. Das kann nochmal das eine oder andere, vielleicht nicht die 10-Millionen-Villa in München, aber das kann das eine oder andere Thema nochmal ein bisschen entkräften und auch für die Zuhörer das Verkäuferdarlehen nicht außer Acht lassen. Auch das kann für gewisse Vorteile sorgen und genau, in der Gesamtkonzeption, es sind viele, viele kleine Bestandteile. Ich stelle mir das gerade so vor, wie so, wenn man eine Uhr auseinanderbaut, diese ganzen Schwingen- und Zahlenräder, die da alle zur Verfügung stehen, und es braucht dann halt einfach den Uhrmacher, in dem Falle den Steuerberater, der das Ganze so zusammensitzen kann, dass die Uhr dann für einen richtig läuft. Aber es gibt auf jeden Fall eine unfassbar große Spielwiese, super viele Möglichkeiten und nicht nur 0 oder 1.
Wichtige Stelle an der, oder wichtiger Punkt an der Stelle, sprecht mit allen Beteiligten, wenn es um sowas geht. Das heißt, mit dem Steuerberater, aber auch mit dem Notar und auch wenn es um Finanzierung geht, mit dem Finanzierungsberater, weil jeder ist in seinem Gebiet immer der Spezialist, weiß vielleicht ein bisschen was aus dem anderen Bereich, aber ist immer gut, alle drei, in dem, alle, ich sag mal, Beteiligten da auch rechtzeitig ins Boot zu holen, um sich über alle Punkte
zu Carsten, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Hast du noch irgendwas, wo du sagst,
Ich bin beeindruckt, Torben, wie gut die Basiskenntnisse jetzt schon behaftet sind.
Dir,
also sehr gut. Also ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Ja.
Ja, vielen Dank.
Also wenn man die Grundlagen kennt, ne, das ist die Grundsystematik, die wir jetzt hier durchbesprochen haben, dann kommt man schon ziemlich weit. Und die Detailfragen wirklich, kann dann der Steuerberater individuell entscheiden. Aber für die Planung haben wir nicht das Basiswissen haben wir jetzt quasi vorgestellt. Und damit, das ist schon...
Vielleicht hört
der eine oder andere Steuerberater zu.
ich finde es tatsächlich wichtig, weil ich sag mal, es gibt viele Podcasts in dem Bereich Immobilien und ich habe immer wieder den Eindruck, dass viele dann in ihren Folgen versuchen, das Steuerwissen komplett rüberzubringen und demjenigen alles Wissen an die Hand zu geben. Oder so kommt das dann bei manchen Hörern, so merke ich es dann wiederum, nämlich dann in meinen Beratungsterminen von der Baufinanzierung, kommt das dann so an, als wären die dann mit dem heiligen Gral jetzt gefüttert worden, was Steuern betrifft, und kommen dann bei mir an mit allen möglichen Themen und sagen, ja, ich habe in dem Podcast oder in dem Masterclass, weiß ich nicht was, gehört, so und so muss man das machen. Und darum geht's gar nicht, finde ich. Es geht nicht darum, dass wir hier irgendwie jemand erklären, wie das wirklich funktioniert und wie das jemand letztendlich machen sollte, sondern es geht darum, überhaupt mal den Gedenkanstoß zu geben, hey, über sowas muss man einfach mal drüber nachdenken, weil woher soll man das vielleicht auch wissen, überhaupt um gewisse Dinge nachzudenken. Ne? Ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Und ja, wenn man nicht mal den Gedanken zu irgendwas bekommt, darüber nachzudenken, macht man sich dann natürlich auch keine Gedanken drüber. Genau darum soll es gehen. Sucht euch einen Steuerberater, wenn ihr solche Themen habt, und versucht es nicht mit dem Internet zu klären oder mit irgendwelchen Podcasts.
Vielen Dank.
Gut, vielen Dank, Carsten, für deine Zeit. Ich habe auch sehr, sehr viel mitgenommen, wie der Torben. Wirklich nochmal vielen Dank.
Das können wir zurückgeben.
Ansonsten, sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Das freut uns. Vielleicht laden wir dich ja nochmal irgendwann an. Oder andersrum, vielleicht nimmst du dir ja nochmal irgendwann die Zeit für ein anderes Thema. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. An der Stelle ansonsten, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns wie immer über Feedback, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, auch vielleicht noch spezielle Steuerthemen, die eine Folge wert wären. Schreibt uns gerne bei Instagram, über unsere Website oder einfach eine E-Mail. Genau. Wir freuen uns. Und ansonsten würde ich sagen, heißt es nächste Woche Donnerstag wieder einschalten. Bis dahin, macht's gut. Servus.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.